Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. All deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. So, ihr Lieben, wisst ihr noch, was am 11. August 1999 war? Das ist richtig, aber das sind nur 50%. Ja, ich wusste es tatsächlich, nachdem ich nachgeschaut hatte. Wir hatten eine totale Sonnenfinsternis in Deutschland. Die Sonne war komplett hinter dem Mond verschwunden und das zur Mittagszeit. Wir waren auf dem Weg zu Freunden. Die Straßen waren aber so voll damals, dass wir dann unterwegs Halt machen mussten, um das Spektakel zu erleben. Die Sonne ist da, aber sie scheint nicht. Sie ist vollkommen hinter dem Mond verschwunden. Sie wärmt nicht mehr und das ist sehr schnell und sehr deutlich zu spüren. Es gibt auch keine Farben mehr. Das Leben ist nicht mehr bunt. Das Leben ist auch bedroht. Man hat schon so ein bisschen Beklemmung auch gehabt, ne? Es war zwar einerseits ein interessantes Spektakel, aber irgendwie ist es auch unangenehm. Martin Buber, ein jüdischer Gelehrter, hat genau das aufgegriffen und auch übertragen und hat einmal gesagt, dass sich so etwas auch zwischen uns und Gott abspielt. Und er sprach in dem Zusammenhang von Gottes Finsternis. Was sich also in der Sonnenfinsternis mit der Sonne so zuträgt und passiert, das passiert bei uns einfach auch gelegentlich mit Gott. Gott ist uns verborgen und verdeckt. Wir spüren ihn irgendwie nicht mehr. Ne? Ist er da? Sein Reden erreicht uns nicht und unsere Gebete verhallen auch irgendwie so im Leeren. Gott, wenn wir ehrlich sind, ist dann manchmal sogar fraglich geworden. Und unser Beter erzählt von solchen Erlebnissen. Wir kennen seine Lebensumstände nicht genau, wir wissen es wirklich nicht, aber was er ausdrückt, das kennen wir sehr wohl selbst in verschiedener Intensität. Wir finden uns wirklich wieder. Aber wir lernen auch, und wir lernen von ihm, wie es wieder hell werden kann. Wir lernen an ihm, wie er neu Fuß fassen kann. Und vor allen Dingen lernen wir, dass Gott kein Versteckspiel treibt. In dem Psalm, der schon etwas länger ist, gibt es eigentlich zwei Wortpaare, um die ich jetzt heute ein bisschen mich rumwinde, um die ich das Ganze aufgebaut habe. Wir haben an der einen Seite das Paar Sehnen und Schreien und auf der anderen Seite das Paar Erinnern und Danken. Ja, beim Sehnen und Schreien gibt uns der Beter ein ganz, ganz eindrucksvolles Bild. Michael hat es ja auch im Lied schon erwähnt. Es ist wirklich ein altes Bild, was wir wahrscheinlich sehr gut kennen. Es ist das Bild von einem großen, starken, prächtigen, stattlichen Hirsch, der in der Hitze des Sommers Wasser sucht, um seinen Durst zu stillen. Und er findet kein Wasser. Was ihm bleibt, ist nichts anderes als ein durchdringendes Wehklagen, ein Röhren, das durch Mark und Bein geht. Das lebensnotwendige Wasser ist nicht da. Und das bedrängt das Leben in seiner Grundfeste. Und dieses dürstende und schreiende Tier wird dem Beter zum Gleichnis. Wie der Hirsch nach Wasser lechzt, so sehne ich mich nach Gott. So bin ich auch auf Gott und meinen Heiland angewiesen. Aber Gott hat sich verzogen hinter düsteren Wolken von Unglück und von Leid. Wir spüren eine tiefe Lebenskrise. Hier spricht wirklich ein geschlagener Mann. Alle seine Worte sind dramatisch. Wasserwogen gehen über mich und schlagen über mir zusammen. Meine Lebenskräfte zerfließen. Mein Glück zerbricht. Tränen trüben meinen Blick. Geborgenheit, Vertrauen und Gewissheit sind dahin. Gott, wo bist du? Du übersiehst und vergisst mich. Und dieser Schmerz wird von außen befeuert. Hämisches Reden und Kopfschütteln, und wir kennen das. Wo ist nun dein Gott? Jetzt, wo du in der Patsche sitzt, wo ist er? Er ist nicht da. Was hast du eigentlich davon, dass du immer zur Kirche gehst? Und wir hören auch uns schreien. Gott, wo bist du? Ich habe Angst, ich habe keine Hoffnung. Wo bist du? Was kann passiert sein? Was haben wir für Lebenserfahrungen? Ich habe auf das falsche finanzielle Pferd gesetzt. Überall strahlt mir Wohlstand und Reichtum entgegen. Ich habe es auch probiert, aber meine Pläne und meine Träume sind geplatzt und ich sehe auch keinen Ausweg. Gott, wo bist du? Oder der Platz neben mir ist leer. Jahrzehnte haben wir uns geliebt. Nun ist Leere eingezogen. Und wenn es nicht die Jahrzehnte der Ehe oder des Zusammenseins waren, ist vielleicht eine Beziehung geplatzt, eine Liebe, von der man sich viel erhofft hat, ist auseinandergegangen. Zusammenbruch. Gott, wo bist du? Oder ich liege krank da und Ärzte machen mir keine Hoffnung. Gott, wie soll es werden? Schlimm, Freunde haben mich verlassen. Es ist einsam um mich herum geworden. Gespräche sind verstummt. Fröhlichkeit ist verstummt. Feiern ist verstummt. Gott, wo bist du? Meinen engsten Menschen um mich herum geht es schlecht. Und ich? Ich kann nicht helfen. Ich weiß keinen Rat. Alles, was ich sage, klingt so unendlich hohl und nur nach Formeln. Gott, gib mir dein Wort. Wo bist du? Ja, Sehnen und Schreien aus allen möglichen Anlässen. Und es ist auch richtig. Wir dürfen alles, was uns verdrießt und was wir nicht verstehen, offen vor Gott aussprechen. Wir dürfen klagen und wir dürfen schreien. Auch Hiob wurde von einer Hiobsbotschaft in die andere gestürzt und er hat Gott sein Herz ausgeschüttet. Ehrlich und offen wie unser Beter. Die Bibel ermuntert uns geradezu, mit Gott zu sprechen, wie es Kinder mit ihren Eltern tun, dort, wo es wirklich gut funktioniert, nämlich vertrauensvoll und offen. Und es muss nicht wohlformuliert und es muss auch nicht gewählt zugehen. In ungewöhnlichen Situationen dürfen wir zu einer ungewöhnlichen Sprache greifen. Verdruss und Leid darf herausgeschrien werden. Zwischen Gott und uns muss es ehrlich zugehen. Bitte kein frommer Krampf. Ich denke, das ist Gottes großes Anliegen. Mach keinen frommen Krampf. Ein ehrliches Klagen stößt Gott niemals ab, so wie es ja auch Eltern nicht abstößt. Zu Gott zu schreien ist allemal besser, als überhaupt nicht mit ihm zu reden. Lieber klagen, als Gott wie Luft zu behandeln. In der Not darf das Reden nicht abbrechen. Aus dem, was uns bewegt, müssen Gebete werden. Unsere Fragen, unsere Sehnsüchte, unsere zerbrochenen Hoffnungen werden zu Gebeten. Wir können unsere Probleme und wir sollen unsere Probleme zu Gottes Problem machen. Und dann haben wir den Weg, dann haben wir das zweite Wortpaar, dann haben wir das Erinnern und Danken. Unser Psalmbeter blickt eben auf die Zeit zurück, in der er besser dran war. Und das gibt es ehrlich gesagt auch für jeden von uns. Daran will ich denken, wie ich einherzog in großer Schar. Da verlief mein Leben auf ebenen Bahnen, geborgen und glücklich. Gott war mir spürbar nahe. Sein Wort hat mich erreicht. Herrliches habe ich erlebt und hindurchgetragen wurde ich. Sehnsüchtige Rückblicke auf gute Zeiten. Aber solche Rückblicke können auch ihre Tücken haben. Je strahlender sie ausfallen, desto trüber wird das Heute. Das Heute kann dem Früher nicht das Wasser reichen. Alles ist irgendwie nur noch ein schwacher Abglanz. Das waren Zeiten damals. Ja, damals, das war so richtiges Leben. Da gab es irgendwie keine Probleme. Alles in leuchtenden Farben. Heute ist es grau. Unser Psalmbeter begegnet dieser falschen Einstellung. Ich fasse das mal zusammen. Er sagt eigentlich, diese Vorstellung von damals, dieser Schnee von gestern, das soll zum Wasser für heute und für morgen werden. Wir denken zurück an das Gleichnis vom lechzenden Hirsch, der Wasser braucht. Meine guten Erfahrungen von damals sind mein Kapital für heute. Von dem darf ich zehren. Ich schöpfe Mut, Gott auch heute viel zuzutrauen. Gott hat sich nämlich nicht in den Ruhestand verabschiedet. Der mich gestern erfreut und mir geholfen hat, ist heute immer noch derselbe. Aber wir müssen uns klar darüber werden, dass Gott niemals die früheren Zeiten aufwärmt, sondern uns genau das gibt, was wir heute und hier benötigen. Gott schreitet voran, Gott schreitet nicht zurück. Gott schöpft Neues, Gott stellt nicht wieder irgendetwas her, was in die Vergangenheit gehört. Aber das Erinnern an die Stärke Gottes in der Vergangenheit soll Trost sein für das, was wir jetzt bewältigen müssen. Erinnern wir uns, dass Gott alles Gute für uns getan hat, ja, und was wir ihm auch so verdanken, das ist wirklich wichtig für unser Leben als Christ. Bis heute hat er uns versorgt und er hat uns bis heute behütet. Wir leben. Der starke, wunderbare Gott der Vergangenheit ist derselbe heute. Er hat sein Wesen nicht geändert und dazu gehört eben auch diese brennende Liebe an jeden Einzelnen von euch und an mich. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Der Beter des Psalms will vor Augen haben, dass Gott mit seiner Kraft heute wirkt. Und dann erinnert sich unser Beter auch noch an was ganz Wichtiges, nämlich, dass er Gott in der Gemeinde angetroffen hat. Er war mit anderen unterwegs zur Wallfahrt nach Jerusalem. Die Stimmung war prächtig, große Vorfreude, das Feiern im Tempel. Opfer, innige Gebete, jubelnde Gesänge, geistliche Worte, Begegnungen. Wir kennen das. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Deshalb entdecken wir Gott und entdecken wir Gott auch wieder in der Gemeinde. Dort loben wir, dort singen wir, dort haben wir Gemeinschaft. Wir treffen Menschen, wir können unsere Sorgen ausbreiten, wir können sie auch loswerden, zumindest können wir gemeinsam tragen. In der Gemeinde werden wir gesegnet. Und das ist besser, als Elend stumm in sich hineinzufressen. Je mehr wir an Lasten tragen, desto wichtiger ist es, sich nicht zurückzuziehen und zu vergraben. In der Gemeinde hören wir, was wir uns selbst nicht sagen können. Ich weiß, auch Gemeinde hat ihre Schwächen. Auch in der Gemeinde gibt es das, was nicht in sie hineingehört. Und trotzdem ist sie der gesegnete Begegnungsort. Und unser Beter weiß schon im Voraus, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das ist die Zuversicht, die ihn trägt durch diese schwere Lebenssituation. Ja, was können wir uns merken? Beim Sehnen und Schreien, wir kommen in den Zustand der Gottesfinsternis, es ist so. Aber Gott will das offene Gespräch, er will das ehrliche Gespräch und denkt dran, zu Gott schreien ist besser, als gar nicht zu reden. Und beim Erinnern und beim Danken, ich kann keine vergangenen Verhältnisse wieder herholen. Aber Gott, der in der Vergangenheit stark war, der ist auch heute noch stark. Und es ist wirklich so gedacht, es ist Gottes gute Ordnung, dass es Gemeinde gibt und dass Gemeinde dazu da ist, sich zu helfen. Und der letzte Satz, bin ich auch schon am Schluss, das können wir nie genug machen, das Wachsen im Danken und im Loben. Das Danken und Loben ist, das ist unser Atem. Es stärkt uns in Zeiten, in denen es uns gut geht, in unserer Beziehung zu Gott und verstärkt unsere Freude, unser Feiern, unser Wohlbefinden. Und in Zeiten, wo es uns schlecht geht, erinnern wir uns und es ist eine große Hilfe des Durchtragens. Deswegen habe ich es auch als letzten Satz gestellt. Wir sollten immer wachsen im Danken und im Loben. Amen.